Er trottete nun schon eine Weile hinter der jungen Frau her. Sie war einfach losmarschiert. Sie schien keinerlei Zweifel zu haben, dass er ihr folgen würde. Sie ging den Weg zurück, den er hinaufgekommen war, bog dann aber auf halber Höhe in Richtung Osten ab. Der Weg führte in eine Schlucht, die sich zwischen den Bergen hindurchschlängelte. Sie schien sich hier auszukennen.
»Halt, bleib mal stehen!« rief er ihr zu.
Er war fast überrascht, dass sie seiner Bitte nachkam. Sie drehte sich um und wartete, bis er zu ihr aufgeschlossen hatte.
»Wir sollten mal eine Pause einlegen, denn kannst du mir erzählen, warum ich...«
Er korrigierte sich und fuhr in hochlakanisch fort.
»Ich vorhin 20 Männer getötet habe.«
Er wollte sich nicht als der Bauernlümmel entlarven, der er war.
»Gut, aber nur ein paar Minuten. Sie werden einige Männer bei den Pferden gelassen haben. Die haben sich bestimmt schon aufgemacht, um nachzusehen, was aus ihren Kameraden geworden ist. Obwohl ich nicht glaube, dass sie angesichts des Blutbades, das du veranstaltet hast, dumm genug sind, uns zu folgen. Aber man sollte niemals die Einfältigkeit eines Mannes unterschätzen, sagt meine Mutter immer. Außerdem sollen sie ruhig kommen. Ich bin sicher, dass du mit dem kläglichen Rest meiner Verfolger nicht anders verfahren würdest als mit ihrem Stoßtrupp.«
Joma hatte da so seine Zweifel.
»Wer waren die Männer?«
»Schergen von König Valdor. Wahrscheinlich von der königlichen Garde. Ich sollte herausfinden, was er vorhat. Ich hatte mich schon bis in den inneren Kreis des Hofes hochgearbeitet. Ich war so kurz davor, an den König selbst heranzukommen, als ich aufflog. Doch ich habe genug erfahren.«
»Du bist eine Spionin?«
Er trat einen Schritt zurück. Sie lächelte ihn nur an.
»Du fragst dich, ob du das Richtige getan hast, als du mich gerettet hast, nicht wahr? Glaub mir, wenn du erfährst, was Valdor vorhat, wirst du keine Zweifel mehr haben und den nächsten Söldnerhaufen, der uns angreift, mit Freuden niedermachen. Übrigens, eine nette Schwertechnik. Wo hast du so kämpfen gelernt?«
Da er ihr nicht von seinen Übungen mit der Vogelscheuche berichten wollte, überging er die Frage.
»Wer ist König Valdor?«
Er bereute seine Worte sofort, denn schon sah er in ihren Augen, dass er sich nun doch als das entlarvt hatte, was er war. Ein Bauernjunge, der nichts kannte, das jenseits der Felder seines kleinen Dorfes lag. Seine Kenntnisse in Geographie waren beschränkt. Der Planet, auf dem sie lebten, hieß Demiranta. Das Land um sie herum hieß Lakan. Die Hauptstadt war Königsstadt und sein Dorf hieß Federbusch. Der nächste größere Ort lag westlich seines Dorfes und hatte den absonderlichen Namen Landeplatz 17. Das war fast schon so ziemlich alles, was er benennen konnte. Doch überraschenderweise blieb die erwartete Häme aus.
»Valdor ist … Stell dir Abfall vor, den nicht einmal die Schweine fressen würden. Das ist Valdor. Sein Königreich liegt östlich der Himmelsberge, und die sind auch der einzige Grund, warum Lakan bislang von einem Überfall verschont geblieben ist. Auch wenn Jomar sich nicht vorstellen konnte, dass Abfall existierte, den seine Schweine verschmähen würden, war ihm klar, dass Yad nicht viel von König Valdor hielt.
»Und was hat dieser Valdor vor?«
»Er baut eine Armee auf, für die die Himmelsberge kein Hindernis ist. Hast du schon mal was von den fliegenden Echsen gehört?«
»Drachen.« Er wusste, dass es sie gab, aber er hatte noch nie davon gehört, dass Menschen sie in ihren Dienst hatten zwingen können. Genauso gut könnte man versuchen, einen Waldbären vor einen Flug zu spannen.
»Man kann Drachen nicht zähmen. Sie sind magische Geschöpfe der Wildnis.«
»Das dachte ich auch. Aber Valdors Hofmagier hat einen mächtigen Zauber gefunden, der ihren Willen bricht.« Yad erzählte ihm von ihrer Zeit an Valdors Hof und ihrer abenteuerlichen Flucht. Yoma lauschte ihr gebannt und mühte sich, seinen immer wieder herabsinkenden Kiefer unter Kontrolle zu halten. Auch wenn sich niemand blicken ließ, drängte Yad bald zum Aufbruch. Sie wanderten weiter zwischen den steil aufragenden Felswänden der Schlucht. Der Weg schien kein Ende nehmen zu wollen, und Yoma war froh, als Yad endlich stehen blieb.
»Wir werden hier eine Rast machen. Von hier hat man einen guten Blick zurück in die Schlucht. Wenn uns doch jemand gefolgt sein sollte, sehen wir ihn rechtzeitig.«
Yad ließ sich auf einen großen, flachen Stein nieder. Yoma setzte sich zu ihr. Die junge Frau blickte die Felsen hinauf und schien etwas zu suchen. Das gab Yoma die Gelegenheit, sie unauffällig etwas genauer zu betrachten. Sie war etwa 18 oder höchstens 20 Jahre alt. Ihre kastanienbraunen Augen passten zu ihrem wild wuchernden dunklen Haar. Ihre markante Nase wäre bei jedem anderen Mädchen als ein Makel erschienen, doch auch sie passte zur Wildheit ihrer gesamten Erscheinung, ebenso wie das, was Yoma bisher von ihrem Wesen gesehen hatte. Für ihn war es keine Frage, dass sie, wenn auch nicht das Schönste, so doch das begehrenswerteste Mädchen war, das er je gesehen hatte. Yad schien mit dem, was sie in der Höhe sah, zufrieden zu sein und wandte sich wieder Yoma zu.
»Ich habe Hunger. Taubeneier wären jetzt nicht schlecht. Ich mache ein Feuer und du kletterst hier die Felsen hoch. Dort oben nisten Wildtauben.«
Sie hob einen Arm und deutete auf eine Kolonie Tauben, die sich gut 40 Menschenlängen hoch ein sicheres Plätzchen gesucht hatten, um dort ihre Jungen aufzuziehen. Ungläubig blickte Yoma die glatte Felswand hinauf. Die Tauben hatten diesen Platz nicht ohne Grund als ihren Nistplatz ausgewählt. Niemand wäre in der Lage, dort hinaufzuklettern. Und würde er es wider Erwarten doch schaffen, wäre der Rückweg sicher nur eine Sache von einer oder zwei Sekunden. Er wollte seine Einwände gerade voller Empörung kundtun, als Yad ihn sanft am Arm berührte und ihn bittend ansah. Er konnte diesem Blick nicht widerstehen. Die eisige Ruhe kam wieder aus ihrem Versteck hervor, um sich in seinem Inneren niederzulassen. Er sah nun die kleinen Vorsprünge und die Risse in der Felswand, die ihm wenige Sekunden zuvor noch so glatt und speckig glänzend vorgekommen waren wie eine Schweineschwarte. Er sah den Pfad vor sich, der ihn hinaufführen würde. Ohne ein weiteres Wort und ohne zu zögern, begann er den Aufstieg. Es war nicht schwieriger, als eine Leiter hinaufzusteigen. Seine Hände und Füße fanden wie von selbst die richtigen Stellen, die ihm genug Halt gaben, um weiter nach oben zu gelangen. Nach einigen Minuten war er bei den ersten Taubennestern angelangt. Er sah hinab zu dem Mädchen, das Reisig und Äste sammelte. Es schien nur noch so groß wie die Puppe seiner kleinen Schwester zu sein. Die Tauben erwiesen sich als Rabeneltern und flogen empört und überrascht davon. Er hatte keine Mühe, seinen leeren Schulterbeutel mit den Eiern zu füllen. Der Abstieg war nur eine Sache von 2 Minuten. Als er unten angekommen war, blickte er noch einmal hinauf zu den zurückkehrenden Tauben, die kaum mehr waren als flatternde Punkte. Die Wand schien wieder so glatt und unbezwingbar zu sein wie vor seinem Aufstieg. Zum zweiten Mal an diesem Tag begannen seine Beine zu zittern, und wieder fühlte er, wie ihn die unbegreifliche Ruhe verließ. Wie war er dort nur hinauf und wieder lebend hinuntergekommen? Er torkelte zurück zu ihrem Rastplatz, wo bereits ein munteres Feuer loderte. Wie hatte sie das so schnell in Gang gebracht? Er ließ sich neben Yad auf den Boden fallen, gerade noch vorsichtig genug, um keines der Eier zu zerbrechen.